Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und es ist immer schön zu sehen, wenn das eigene Forschungsinteresse auch auf andere Interessenten stößt. Dann ist man nicht so mit dem Gedanken allein, dass man da irgendwie völlig in die Irre geht und es dann doch vielleicht was Interessantes ist, was man da macht. Auch vielen Dank an Frau Heiler, dass Sie mich eingeladen haben, hier zu sprechen bei den Neurowissenschaftlern. Was mich natürlich zu der ersten vorsichtigen Bemerkung führt, dass Sie heute keine neuen Messdaten von mir kriegen. Ich messe nichts, aber auch kein Labor. Insofern berechtigt die Frage, was ich mit dem ganzen Geld machen muss. Stellen schaffen, ja, Jobs schaffen insofern, wenn man eben Studenten anstellen kann, die dann promovieren können und die Sachen im Detail erforschen zum Beispiel. Es ist eben so teilweise, wie Sie sagten, von wegen Elfenbeinturm, ja, dass man natürlich die Auffassung auffindet, dass Philosophie mit Neurowissenschaften nichts zu tun haben muss, nichts zu tun haben soll, weil wir ganz andere Fragen stellen, weil wir auch ganz anders an die Sachen rangehen. Aber also ich bin insofern jetzt hier nicht ganz fremd, als ich der Überzeugung bin, dass wir die philosophischen Probleme des Geistes oder geistiger Phänomene wie Bewusstsein und Kognition eben nicht verstehen werden können, wenn wir nicht alle zusammenarbeiten, und zwar die Wissenschaftler, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven damit beschäftigen, nämlich Psychologen, Hirnforscher und so weiter. Und insofern hoffe ich, dass ich Ihnen von den neurowissenschaftlichen Details keine falschen Dinge erzähle, aber dann eben versuche, darüber ein bisschen philosophisch nachzudenken. Wenn ich Ihnen also schon keine Messdaten präsentieren kann, möchte ich doch lieber mit einem Filmchen beginnen. Können wir das vielleicht ein bisschen abdunkeln noch? Geht das?
Einfach mal oben oder unten drauf drücken und gucken, was passiert.
Ja, ja. Ist doch gut. Klappt das oder klappt das nicht? Achso, jetzt muss ich dieses Ding benutzen, ne? Kann das sein? Ich muss das benutzen, glaube ich. Ne. Ich mach das mal wieder raus. So. Geht das? Mal was sehen? Tot. Konnte man jetzt leider nicht so gut sehen. Ich weiß nicht, ob Sie es alle erkannt haben. War ein bisschen düster. James Bond, Dr. No, an dem da die Vogelspinne entlang krabbelt. Und ich habe jetzt so ein paar Gesichter geguckt. Manche waren hoffentlich ein bisschen angespannt, verkrampft vielleicht. Kommt nicht gut an. Okay, kann ich machen. Ich wollte gerade darauf hinaus, ob Sie vielleicht selber ein bisschen angespannt waren, verkrampft haben, als Sie das gesehen haben, als die Spinne da an dem Arm entlang gekrabbelt ist. Wenn das der Fall ist, dann ist das gut so. Dann sind da wahrscheinlich die Spiegelneuronen für verantwortlich, laut Neurowissenschaftlern, weil die Ihnen ermöglichen, sich in den armen James Bond hier hineinzufühlen, ja, vielleicht mit ihm Sympathie zu empfinden oder mit ihm Angst zu empfinden, was die Spinne da mit ihm vorhat. Und solche Neuronen sehen Sie da ganz, ganz rechts. Das sind Körperzellen wie viele andere auch. Aber seit Sie Anfang der 90er in Parma von einer Forschergruppe entdeckt wurden, haben Sie dann einen regelrechten Siegeszug hingelegt in kürzester Zeit, dass Sie überall in den Feuilletons diskutiert werden und so ungefähr für fast alles verantwortlich gemacht werden, was uns lieb und teuer ist. Also wenn man die Literatur durchforstet, dann sind das regelrechte Alleskönner. Sie werden nicht nur für Einfühlungen und das Verstehen anderer verantwortlich gemacht, sie sind auch verantwortlich für Imitation, liegen dem kulturellen Lernen durch Nachahmung zugrunde. Ja, sie sind für Zusammenarbeit verantwortlich. Die Entwicklung des begrifflichen Denkens und die Entwicklung der Sprachfähigkeit und sogar die Liebe, wenn man einem Autor glaubt. Also alles, was uns lieb und teuer ist, wird von diesen Nervenzellen verursacht oder erarbeitet sozusagen. Und insofern sollte man sich die genauer angucken. Ein Neurowissenschaftler, recht berühmter Kollege seiner Zunft, Vilanur Ramachandran, der lehrt in San Diego, der ging sogar so weit zu behaupten, dass die Spiegelneuronen genau das für die Psychologie sein, was die Entdeckung der DNA für die Biologie war. Ja, also eine bahnbrechende Entdeckung, die uns einen theoretischen Rahmen liefert, wie er in diesem Zitat hier sagt, und uns dabei hilft bei der Erklärung zahlreicher geistiger Phänomene, die bis dato völlig mysteriös erschienen sind und Experimenten unzugänglich. Also ganz starke Worte. Und wir wollen uns das ein bisschen genauer ansehen. Ich möchte damit beginnen, dass ich Ihnen ein bisschen über die Entdeckung und die Merkmale der Spiegelneuronen etwas sage. Und da hoffe ich insbesondere, dass ich nichts auslasse. Ich meine, ich muss Auslassungen machen, aber ich werde versuchen, das richtig darzustellen. Dann im zweiten Teil möchte ich auf ein paar Konsequenzen, philosophische Konsequenzen hinweisen in Bezug auf unsere Untersuchung und Erklärung von Kognition. Und im dritten Teil dann noch zurückkommen auf die Rolle der Spiegelneuronen für Empathie oder Einfühlungsvermögen. Ist es von der Lautstärke jetzt okay? Ja, gut. Voranschicken möchte ich in Bezug auf die Organisation des Gehirns, dass man da eine sehr arbeitsteilige Struktur vorfindet. Das haben Sie bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Wenn man sich allein den visuellen Kortex ansieht, also die Region hier hinten, da gibt es eben kleinere Abschnitte, die einfach für Farben, andere, die für Formen und Kanten zuständig sind. Manche Neuronen, zum Beispiel hier unten in dieser Region MT, reagieren vornehmlich bis ausschließlich auf Bewegung. Und insofern kann man diesen gesamten visuellen Kortex da in der Weise kartieren. Und das weiß man auch natürlich durch pathologische Befunde, wenn zum Beispiel irgendeine dieser Regionen isoliert beschädigt ist, was nicht so häufig vorkommt, meistens sind ja größere Räume beschädigt, dann fällt eben diese Fähigkeit aus. Dann gibt es eben Patienten, die nur an Akinetopsie leiden, die können keine Bewegung wahrnehmen, aber alles andere ist eigentlich so in Ordnung. Ja? Oder Patienten, die keine Farben wahrnehmen, die sehen die Welt in Schwarz-Weiß, aber können eigentlich sonst alles ganz gut erledigen. Und ähnlich ist es auch mit dem motorischen Kortex bestellt und dem prämotorischen Kortex. Das ist das Areal hier, in dem die Spiegelneuronen entdeckt wurden, Anfang der 90er. Dieses Areal F5 bei Makakenäffchen, bei denen man quasi mit Hilfe von diesen Messelektroden die Aktivität von einzelnen Zellen messen kann. Eigentlich wollten die Forscher die Planung von Bewegungen untersuchen und was können wir jetzt ausmachen? Von Bewegung untersuchen und hatten sich da eben auf diese Areale konzentriert und da einzelne Neuronen herausgepickt und stießen da auf diese Entdeckung. Wenn Sie sich das genauer anschauen, dann merkt man, dass viele dieser Neuronen in F5 sehr selektiv für bestimmte Akte, also motorische Akte, feuern, wie zum Beispiel etwas ergreifen oder etwas halten, etwas zerbrechen, etwas abreißen. Und die sind dabei mehr oder weniger flexibel, sodass sie teilweise ganz spezifisch nur feuern, wenn sie eine Erdnuss mit einem Präzisionsgriff meinetwegen greifen. Ja, es gibt ja verschiedene Griffarten. Oder wenn sie meinetwegen einen Hammer mit einem Kraftgriff in die Hand nehmen. Das sind ganz andere Griffe, ganz andere Handlungen. Andere Neuronen sind etwas flexibler, die reagieren, die feuern bei beiden, die feuern, ob sie jetzt quasi eine Erdnuss mit der Hand, mit dem Mund oder mit dem Fuß nehmen, das ist denen dann egal, dann feuern die trotzdem. Also es gibt spezifizierte Neuronen oder eben flexiblere, aber eben die feuern immer bei dieser Ausführung dieser Handlungen. Und ein Teil von diesen Neuronen, die nennt man dann kanonische Neuronen, die feuern auch, wenn man ein Objekt, das man ansonsten greift, auch nur beobachtet, wenn es nur da liegt. Ja? Das heißt, diese Neuronen haben sowohl motorische Eigenschaften als auch visuelle Eigenschaften, weil sie eben einfach auch auf die Präsenz oder auf die Gegenwart dieses Objekts reagieren.
Tut mir leid. Die
Forscher haben aus dieser Tatsache den Schluss gezogen, dass man dieses F5-Areal in Verbindung bringt mit einem sogenannten Wörterbuch der Akte, weil eben verschiedene Neuronen gemessen werden konnten, die ganz speziell für diese Akte aktiv sind, ja, für diese motorischen Akte. Dieses Wörterbuch der Akte wird uns noch ein bisschen begleiten. Man hat diese Neurone dann eben kanonische Neurone genannt, weil man schon vorher vermutet hat, dass eben der prämotorische Kortex dafür verantwortlich ist, dass man irgendwie visuelle Informationen über die Umgebung übersetzen muss in Informationen für Bewegungen. Wenn man irgendwas machen will mit etwas, dann ich sehe das zunächst, ja, und muss dann irgendwas handeln. Ja, ich sehe diese Fernbedienung und hebe sie auf. Die visuelle Information muss irgendwie übersetzt werden in einen motorischen Befehl. Und man dachte, dass diese Neuronen das leisten. Und insofern hat man gedacht, kanonische Neurone ist da der richtige Ausdruck. Im selben Areal F5 hat man dann noch eine andere Untergruppe von Neuronen entdeckt. Und das sind die sogenannten Spiegelneurone. Die haben ein etwas anderes Aktivierungsverhalten als die kanonischen. Ja. Die feuern sowohl, wenn der Affe zum Beispiel nach einer Banane greift, als auch wenn er beobachtet, wie ein anderer nach der Banane greift. Sie feuern nicht, wenn die Banane nur da liegt. Ja. Die kanonischen Neurone, die wir eben hatten, die feuern auch einfach, wenn die Banane da zu sehen ist. Das machen die Spiegelneuronen nicht. Die reagieren nur auf Handlungen, die an dem Objekt irgendwie ausgeführt werden. Und dann ist es denen quasi egal, ob der Affe es selber ist oder ob es ein anderer ist, den er beobachtet, wie er die Banane nimmt. Und weil das natürlich irgendwie so gedeutet werden kann, dass der Affe simuliert, was der andere tut, indem er seine Neuronen aktiviert werden, hat man das eben Spiegelneuronen genannt. Ja. Also das sind eben die wesentliche Eigenschaft dieser Spiegelneuronen in Bezug auf die Handlung, dass sie nicht nur feuern, wenn der Affe selbst handelt, sondern auch, wenn er beobachtet, wie jemand anders handelt. Sie feuern nicht, wenn das Objekt einfach nur da liegt und keine Handlung ausgeführt wird, und sie feuern auch nicht, wenn eine Geste ausgeführt wird, ohne dass ein Objekt da liegt. Wenn also der Affe nur greift, oder wenn er sieht, wie jemand greift, da liegt aber keine Banane, dann feuern die Neuronen auch nicht.
Ich habe eine Frage, was ist, wenn der Affe sich vorstellt, dass er nach einer Banane greift?
Das müssten Sie ihm trainieren.
der Mensch stellt sich das vor. Sind dann die Spiegelneuronen aktiv oder inaktiv?
Wenn Sie sich etwas vorstellen, das können wir wissen von Menschen, wenn Sie sich etwas vorstellen, zum Beispiel wie Sie Tennis spielen, werden die gleichen Areale aktiviert, wie wenn Sie wirklich Tennis spielen. Ja. Man kann natürlich jetzt schließen, dass das beim Affen auch so ist. Man muss ja hier genauso auch vom Rückschlüsse ziehen vom Affen auf den Menschen unter der Annahme, dass die Gehirne hinreichend ähnlich sind. Ja, aber wir kommen zum Menschen noch später.
Ne? Das ist aber gut, und der Reiz beim Affen, dass er einen Gegenstand vor sich hat, ist kein Vorstellungsvermögen mit verbunden.
Nee, hier geht es zunächst einmal um Wahrnehmung.
Und optischen Signal gehen da hin
und her. Naja, geht es um Wahrnehmung und um Handlung. Ne? Und wenn der Affe selber handelt, eine motorische Bewegung ausführt, dann gehört das eben quasi zum Wörterbuch seiner motorischen Akte. Ja, und da gibt es dann eben Neuronen, die dafür zuständig sind. Und die werden offenbar aktiviert, wenn er das auch bei anderen beobachtet. Das ist natürlich erstmal interessant.
Sind die Spiegelneuronen dann mit den kanonischen Neuronen
verbunden? Das ist einfach eine andere Untergruppe. Ne? Es gibt eben, man hat gemerkt, dass diese einen, die liegen da alle rum da oben. Ne? Es sind halt Millionen von Neuronen, ne? Die jetzt verbunden sind. Natürlich sind die irgendwie alle vernetzt. Also wie der Informationsfluss da ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Das verstehe.
Also ich habe eigentlich jetzt gerade gedacht, dass der Affe den anderen beobachtet, dann möchte er das auch machen, oder?
Ja, wie das zu deuten ist, müssen wir noch sehen, ne? was das heißt eigentlich.
Aber dann muss ja dann auch, die Handlungen, die werden dann noch auch durch die kanonischen Neuronen dann noch auch ausgelöst. Da muss dann Verbindung zwischen den beiden. So meine ich das.
Ne, die kanonischen Neuronen sind ja insofern flexibler, als sie auch reagieren, wenn gar keine Handlung ausgeführt wird. Die feuern ja auch, wenn nur die Banane da liegt und ich sehe die. Das machen die Spiegelneuronen ja nicht. Die Spiegelneuronen feuern nur, wenn ich handle oder eine Handlung beobachte, nicht wenn ich ein Objekt beobachte.
Aber wenn ich das dann auch mache,
ja, wenn Sie etwas, wenn Sie handeln möchten, dann müssen Sie einen Handlungsplan erstellen und dann werden die Neuronen, die dafür für diesen motorischen Akt zuständig sind, dann auch handeln. Das können dann die kanonischen sein, das können auch die Spiegelneuronen sein. Das hängt davon ab, wahrscheinlich welchen Akt Sie dann ausführen. Ne? Die motorischen Eigenschaften in Bezug auf das Greifen, selber Greifen, sind ja identisch. Darin unterscheiden sich die beiden Gruppen nicht. Sie unterscheiden sich nur in Bezug auf diese visuellen Eigenschaften. Weil die kanonischen Neuronen, also die Entdeckung ist ja einfach, dass der prämotorische Kortex nicht nur fürs Handeln zuständig ist, sondern offenbar auch irgendwas mit Beobachten zu tun hat. Aber was man da beobachtet, ist eben dann in Bezug auf die kanonischen Neuronen und die Spiegelneuronen dann eben unterschiedlich. Ja? Also die reagieren unterschiedlich in Bezug auf die Reize. Diese Spiegelneuronen sind selektiver, ja? Insofern sie quasi nicht schon anfangen zu feuern, nur weil die Banane da liegt. Da muss dann schon jemand kommen und was tun, damit die aktiviert werden, sonst bleiben die still. So. Ich kann natürlich immer weiter, wenn ich was unverständlich sage oder so, unterbrechen. Und
ich möchte das nur mal anwenden auf ein Empathieverhalten. Ich sehe jetzt einen Menschen mir gegenüber und da wird ja etwas ausgelöst beim Gegenüber. Da sind doch dann die Spiegelneuronen aktiv, ne? Kann praktisch in die Gefühlswelt des anderen eindringen und umgedreht der andere auch.
Naja, das soll am Ende des Vortrags stehen. Insofern.
Zirkulation, ne?
Dazu kommen wir am Ende dann vielleicht zurück. Denn das möchte ich dann gerne hinten anstellen, weil ich da noch genauer drauf eingehen möchte.
Ich kurz was dazu sagen. Wenn wir nicht erstmal den Vortrag hören und dann
nicht. Ich weiß nicht, wie Sie es sonst handhaben, ist egal. Vielleicht können wir es so machen, dass Sie, wenn ich irgendwas zu stark nuschel oder irgendwas nicht verstanden haben, sachlicher Art, dass Sie das nachfragen, aber ansonsten die Deutung, kommen wir dann später zu. Okay. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, okay, die Spiegelneuronen, die werden aktiviert angesichts dieser Bewegung, die da ausgeführt wird. Einfach nur, da bewegt sich eine Hand zu der Banane hin und das ist dann einfach das, was die veranlasst zu feuern. Aber eine schöne Studie hat gezeigt, dass die wirklich mit der Handlung und dem Ziel der Handlung zu tun haben, statt nur mit einer Bewegung. Und dazu hat eine findige Forscherin aus Parma, Alessandra Umiltar, mit ihren Kollegen folgende Studie entwickelt. Es gab eben Spiegelneurone, die haben gefeuert, wenn der Affe zum Beispiel eine Erdnuss mit den Fingern genommen hat. Okay? Dann hat sie den Affen eine Zange gegeben, um die Erdnuss zu greifen. Und dazu musste er bei dieser Zange in der Bedingung A eine ähnliche Bewegung ausführen, dann musste die Zange zusammendrücken, damit er die Erdnuss greifen kann. Und die Spiegelneuronen haben auch gefeuert. Und dann gab es eine andere Zange, die ist ein bisschen seltsamer. Da muss man nämlich die entgegengesetzte Bewegung ausführen. Man muss die Zange oder die Hand öffnen, um die Zange zu schließen, ja, um die Nuss zu ergreifen. Und die Neuronen haben genauso gefeuert. Also man hat. Das hat also nichts mit der Bewegung zu tun. Sie haben hier quasi zwei entgegengesetzte Bewegungen mit dem gleichen Ziel und die Neuronen haben gleicherweise gefeuert. Insofern kann man ausschließen, dass es sich da um die Bewegung handelt, sondern einfach um die zielgerichtete Handlung. Und das ist natürlich interessant. Und das könnte dann natürlich das Tor zu der Absicht oder zum Geist öffnen. Ja. Eine weitere Studie von Alessandra Umiltar bezog sich auf das Ziel der Handlung. Das kann man vielleicht jetzt gar nicht so gut sehen. Wenn Sie jetzt diese Greifbewegung haben, die ein Objekt greift, ja, dann feuern die Neuronen in der Bedingung A. Nun hat der Affe gesehen, dass sich da ein Objekt befindet und sieht dann eine Bewegung, die einer ausführt in Bezug auf das Objekt, aber das Objekt ist mittlerweile hinter einem Schirm verborgen. Ja, das kann man nicht mehr sehen und trotzdem feuern die Neuronen. Ja. Auch wenn man das Ziel nicht mehr beobachten kann. Wenn sich da kein Ziel befindet, die Bewegung nur ausgeführt, ist die Aktivierung schwächer, wie Sie sehen. Und wenn das dann auch nicht mal zu sehen ist, das Ende der Bewegung, ist fast gar keine Aktivität mehr zu sehen. Also hier sieht man auch, dass das quasi mit dem Ziel der Handlung verbunden ist. Kommen wir natürlich zum Menschen nach gewisser Zeit und man untersucht die Affen ja zwar auch vielleicht um ihre Selbstwillen, aber eigentlich um mehr über uns zu erfahren und man an Affen eben dann auch Untersuchungen machen kann, die man am Menschen nicht machen kann. Aber nach gewisser Zeit mit anderen Methoden kommt man eben auch feststellen, dass beim Menschen ein ein Spiegelneuronensystem offenbar vorhanden ist. Wie man aber schon an dem ganzen Schaubild sieht, also hier haben Sie das Affengehirn, da das menschliche Gehirn, ist das Spiegelneuronensystem offenbar viel ausgedehnter, ja, und hat auch teilweise ganz andere Eigenschaften als das beim Affen. Und zwar reagieren die Spiegelneuronen beim Menschen offenbar auch auf die Präsentation von Objekten, also wie die kanonischen Neuronen damals beim Affen. Ja. Also wenn da jetzt meinetwegen eine Banane liegt, dann feuern auch meine Spiegelneuronen, obwohl sie beim Affen dann eben nicht feuern würden. Sie reagieren auch auf die Beobachtung der Ausführung von intransitiven Handlungen, also Handlungen, die nicht auf ein Objekt gerichtet sind. Wenn Sie irgendwie eine Geste machen oder so, ohne dass da jetzt ein Gegenstand involviert ist, dann reagieren die auch. Und sie reagieren auch auf simulierte Handlungen. Also da sind teilweise große Unterschiede festzustellen. Liegt vielleicht auch ein bisschen an den unterschiedlichen Messmethoden. Man muss das hier mit bildgebenden Verfahren machen und kann jetzt nicht einzelne Neuronen messen. Das ist nicht möglich. Wir hatten ja schon gesagt, dass das Wörterbuch der Akte, seltsam, ich habe es hier farbig, aber Sie haben es nicht farbig, dass das Wörterbuch der Akte entscheidend dafür ist, dass man, dass die Spiegelneuronen aktiviert werden. Also motorische Programme, die ich in meinem Gehirn gespeichert habe für Handlungen, werden offenbar aktiviert, wenn ich Handlungen anderer beobachte. Ja? Und jetzt hat man menschlichen Versuchspersonen eben folgende Videos gezeigt, zwei Videosequenzen, jeweils mit diesen drei Protagonisten. Und zwar sah man in der einen Filmsequenz, wie ein Mensch, ein Affe und ein Hund irgendwie auf einer Kartoffel rumgebissen haben, ja, also so Beißbewegungen, die man aber nicht hören konnte. Also die Filme waren stumm, man konnte keine Geräusche hören. Und wie man rechts sehen kann, wurden in allen drei Fällen die Spiegelneuronen aktiviert hier. Ich muss mich immer auf diesen Bereich konzentrieren. Also diese motorischen Akte, die man da beobachtet hat, Essen, gehören auch zu unserem Motorrepertoire und insofern wurden die Spiegelneuronen auch aktiviert. In einer zweiten Filmreihe hat man gesehen, wiederum stumm, wie diese drei Protagonisten eben kommunikative Akte ausgeführt haben. Man sah den Menschen die Lippen bewegen, also bei spricht, der Affe, der schmatzte so ein bisschen und der Hund bellte natürlich. Ja. Und wiederum wurden die Spiegelneuronen bei den Menschen aktiviert, in dem Fall, wo man den Menschen beobachtet hat beim Sprechen und beim Affen, aber nicht beim bellenden Hund. Ja. Hier ist quasi keine Aktivierung zu sehen. Naja, warum nicht? Weiß nicht, wie Sie das handhaben zu Hause, aber bellen gehört nicht zu unseren Gepflogenheiten eigentlich. Insofern, wenn wir da dafür kein motorisches Programm haben, in unserem Gehirn scheint es offenbar auch so zu sein, dass nichts aktiviert werden kann, wenn wir das Bellen beobachten. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht verstehen, was der Hund da tut, der bellt, aber wir verstehen es nicht pragmatisch oder visuomotorisch, sondern einfach nur sensorisch, wenn man so will. Ja, wir sehen es einfach und wir hören es. Aber es ist nicht so, dass wir quasi ein eigenes Aktivitäts- oder Handlungsprogramm aktivieren dafür. Ja. Eine weitere interessante Studie zeigt, dass es auch darauf ankommt, wie stark quasi jetzt bei einem Beobachter eine bestimmte Fähigkeit ausgeprägt ist. Ja. Wenn Sie meinetwegen tanzen können oder Fahrrad fahren dann können oder Skifahren oder Skispringen, ja, um einen aktuellen Bezug herzustellen, dann können Sie das mehr oder weniger gut. Ja. Und wenn Sie jetzt meinetwegen kein Tänzer sind, dann können Sie zwar gerne ins Theater gehen und können sich an den Tanz erfreuen, aber Ihre Spiegelneuronen werden nicht so stark aktiviert wie die der Tänzer. Dazu hat man zum Beispiel Tänzern, also bei Balletttänzern und Capoeira-Tänzern hat man diese Videosequenzen gezeigt, wo eben Ballett und Capoeira gezeigt wurden und dann zum Vergleich auch die Nicht-Tänzer, die das beobachtet haben. Und man konnte genau zeigen, dass eben gerade die Experten jeweils eine stärkere Aktivierung ihrer Spiegelneuronen hatten für das, was sie da beobachtet hatten. Wenn die Balletttänzer Ballett gesehen haben, wurden die Spiegelneuronen stärker aktiviert als beim Anblick von Capoeira. Und bei den Nicht-Tänzern war es entsprechend schwächer. Heißt nicht, dass sie das weniger genießen. Ja. Spiegelneuronen wurden auch für Gefühle entdeckt. Zum Beispiel gibt es eine kleine Region, die Insula, die offenbar damit dann aktiviert wird, wenn sie irgendwie Ekel empfinden, ja, wegen einem ekligen Geruch oder dann eben so eine Grimasse schneiden. Und man hat dann festgestellt, dass eben beim Beobachten von einem Menschen, der sich offenbar ekelt, auch genau diese Region bei uns aktiviert wird. Ja, also für Gefühle gilt das ähnlich, da gibt es nur weniger Studien. Ich habe mich jetzt aus Zeitgründen auf diese Handlungsstudien konzentriert, aber hatte dann eben aus dem Grund auch mit dem James-Bond-Film begonnen, weil es quasi vielleicht noch bedeutsamer ist, dass wir quasi die Gefühlswelt anderer verstehen wollen, als vielleicht, was sie gerade im Schilde führen. Um das Ganze zusammenzufassen, möchte ich ein kleines Zitat bringen von aus diesem Buch hier, was ich Ihnen auch ans Herz legen kann, wenn Sie dafür sich interessieren, von Christian Kaisers. Letztes Jahr erschienen, unser empathisches Gehirn. Sehr nett zu lesen, gehört auch zu dieser, oder ist später zu dieser Gruppe von Forschern ein paar Mal dazugestoßen, lehrt jetzt in Holland. Der schreibt, wie die Experimente an Robotern, Tieren und ohne Arme geborenen Menschen zeigten, scheint unser Spielsystem motorische Programme zu aktivieren, die uns ermöglichen, das von dem beobachteten Individuum angestrebte Ziel zu erreichen. Sehen wir, wie ein Roboter ein Glas ergreift, aktivieren wir motorische Programme, die uns veranlassen würden, das Glas mit unseren Händen zu ergreifen. Wenn Teilnehmer, die ohne Hände geboren wurden, Filme sehen, in denen jemand ein Glas ergreift, aktivieren sie motorische Programme, bei denen zur Erreichung des gleichen Ziels Fuß oder Mund eingesetzt würden. Ja. Nochmal der Punkt, das ist eine ganz interessante Studie, auf die er da nochmal hinweist. Die hat seine Frau Valeria Gazzola durchgeführt. Da hatte sie einige Patienten, die eben weder Arme noch Beine hatten und damit also so auch geboren wurden. Und insofern keine motorischen Programme im Gehirn haben konnten für Handlungen, die man mit den Händen ausführt. Ja. Aber wenn sie dann eben andere beobachteten, die bestimmte Ziele erreichten, irgendwas machten mit den Händen, dann wurden genau ihre Neuronen oder motorischen Programme aktiviert, die sie haben, um Handlungen mit Fuß oder Mund auszuführen. Ja. Da muss man einfach kompensieren und das zeigt einfach, dass die Aktivierung der Spiegelneuronen sehr stark von der Beschaffenheit und von den motorischen Fähigkeiten des Beobachters abhängt, nicht so sehr von dem, der da handelt. Ja. Und eine ganz interessante Studie. Also man kann fast sagen, die Spiegelneuronen versetzen den eigenen Körper in Bereitschaft angesichts dieses Ziels, was man damit vielleicht machen könnte oder was man selber, wie man selber handeln könnte. Aber es ist eben nicht so, dass eben das eine ganz starke Konkurrenz ist, dass ich quasi genau das Programm bei mir aktiviere, was der andere ausführt gerade, weil das ist in dem Fall nicht möglich. Ja, ich habe ja kein Programm für meine Handlungen sozusagen. So viel vielleicht zu dem ersten Teil. Ich möchte jetzt auf die weiteren philosophischen Konsequenzen eingehen. Jetzt verlassen wir die Neurowissenschaft ein bisschen und denken darüber nach, was denn Kognition sein könnte, wie man sich das bisher vorgestellt hat und wie man es vielleicht sich jetzt vorstellen muss. Also jahrzehntelang herrschte unter Neurowissenschaftlern, vielleicht diejenigen unter Ihnen, die da sind, können das vielleicht bestätigen oder auch nicht, herrschte die Auffassung, dass diese motorischen Bereiche der Großhirnrinde lediglich für die Ausführung von Handlungen oder von Bewegungen zuständig seien, aber nichts mit Denken oder Wahrnehmen zu tun haben. Und das entsprach auch eigentlich dem klassischen Schema in der Kognitionswissenschaft und der Philosophie, wonach kognitive Prozesse eben genau dasjenige sind, was sich zwischen der Sinnesreizung sozusagen und der motorischen Handlung im Kopf abspielt, im Gehirn abspielt. Ja. Wenn Sie jetzt diese Szene haben, dann sind Sie meinetwegen mit irgendwelchen Informationen aus der Außenwelt über diesen Schäferhund konfrontiert. Diese Informationen werden dann ans Gehirn weitergeleitet und verarbeitet, führen dann vielleicht angesichts neuronaler Feuerungen zu diesem Wahrnehmungsbild des Schäferhundes und eventuell dann letztlich dann münden dann in Befehle zu motorischen Handlungen. Entweder laufen sie weg oder sie gehen vielleicht hin und wollen ihn streicheln oder füttern oder irgendwas. Ja. Aber man sieht daran, dass quasi die Vorstellung ist, man hat hier eine ganz stark lineare Verarbeitungsabfolge, Wahrnehmung, Kognition und Handlung. Und das Interessante, das Geistige quasi, die Kognition ist irgendwie wie so ein Sandwich, wie der Belag von einem Sandwich zwischen den zwei Brothälften da eingeschnürt. Deshalb hat Susan Hurley das als Sandwich-Modell der Kognition bezeichnet. Ja? Und entscheidend ist hier natürlich, dass Wahrnehmung, Kognition und Handlung klar voneinander getrennt sind und irgendwie linear ablaufen. Ein weiteres Merkmal dieser klassischen Auffassung ist, dass Kognition genau das ist, Informationsverarbeitung. Ja? Sie haben bestimmte Inputs, die werden irgendwie transformiert und dann kommt es zu irgendwelchen Outputs, nämlich den Bewegungen. Und das führt dann zu dem Computermodell des Geistes, demzufolge man sich einfach das Gehirn als Computer vorstellen soll, zu dem der Geist analog das Programm liefert. Ja? Das ist insofern schön für die Aussichten künstlicher Intelligenz, als dass die Biologie des Gehirns in dieser Vorstellung eigentlich irrelevant ist. Das Gehirn ist ein Computer und was entscheidend für den Geist ist, sind quasi seine Programmeigenschaften, nicht seine biologischen Eigenschaften. Das war so die Auffassung bis in die 80er, 90er Jahre hinein. Und eine der bahnbrechenden, also was man dazu sagen muss, ist natürlich, dass dann nicht nur die Implementierung im Gehirn, die biologische, irrelevant ist, aber auch der gesamte Körper ist eigentlich für Kognition irrelevant. Der muss gar nicht beachtet werden, das ist lediglich ein ausführendes Organ für Handlung. Ja. Und eine der bahnbrechenden Konsequenzen jetzt der Entdeckung der Spiegelneuronen ist eigentlich, dass man diese ganze Vorstellung verwerfen muss. Ja. Nicht nur Neurowissenschaftler weisen seit langem darauf hin, dass das Gehirn nicht als Computer vorgestellt werden sollte, wenn dann als sehr seltsamer Computer, weil es einfach ganz anders arbeitet. Und alles weist eben darauf hin, dass die Kognition auf die Biologie des Gehirns angewiesen ist und auch die biochemischen Eigenschaften des Gehirns dafür eine entscheidende Rolle spielen. Aber auch der Körper spielt eine entscheidende Rolle. Wie man an den Spiegelneuronen sehen kann, verstehen wir offenbar die Handlung des anderen insofern oder in Bezug auf unsere eigenen motorischen Programme, die natürlich davon abhängen, welche körperliche Ausstattung wir haben. Das hat man bei den Patienten ohne Hände und ohne Arme gesehen. Ja. Der Körper ist nicht nur ein ausführendes Organ, sondern er ist irgendwie konstitutiv daran beteiligt, wie wir denken, wie wir wahrnehmen. Und darauf möchte ich noch ein bisschen näher eingehen. Man kann eben, das zeigt die Entdeckung der Spiegelneuronen, zwischen Wahrnehmung und Handlung eigentlich nicht so strikt trennen, wie das hier getan wurde in diesem traditionellen Modell. Bitte? Ja, sehr interessante Frage. Bei was spielen die eine welche Rolle? Also meinen Sie jetzt quasi in dem Schema Wahrnehmung, Kognition?
Ja. Ja. Spiegelneuronen aktiv sind, oder? Kann man ja nicht trennen.
Ja, also das ist natürlich, man hatte lange Zeit die Vorstellung, ne, in der Philosophie, Vernunft ist Sklavin der Leidenschaften oder irgendwie so zum Leidenschaften oder Gefühle und Vernunft sind total entgegengesetzt. Davon ist man abgekommen. Also man hat gezeigt, dass man die besten Entscheidungen trifft, wenn man auch emotional motiviert ist. Man braucht also eine Gefühlsmotivation, Gefühlsschub. Also zum Beispiel nach einer Auffassung von Damasio ist es so, dass sie quasi kein Objekt irgendwie völlig neutral wahrnehmen. Ja, dass immer jede Interaktion mit irgendeinem Objekt physiologische Reaktionen im Gehirn und im ganzen Körper auslöst, die dann emotional empfunden werden. Das quasi zu Emotionen führt, was auch überlebenswichtig ist, quasi, wenn Sie eine Schlange sehen, sollten Sie nicht noch groß nachdenken müssen, sondern Sie sollten einfach weglaufen. Ja, das ist überlebenswichtig. So hat man quasi Schaltkreise entdeckt, wo quasi visuelle Informationen von der Schlange meinetwegen zunächst einmal in ein Gefühlszentrum gejagt wird, sodass man quasi der Körper schnell reagieren kann, bevor es quasi irgendwie dann noch entziffert wird und erkannt wird als Schlange und so weiter. Oder vielleicht wenigstens gleichzeitig, sodass man schnell reagieren kann und handeln kann. Also Gefühle habe ich da jetzt aus dem Schema rausgelassen, aber die spielen natürlich eine entscheidende Rolle auch und werden eben nach einer dieser Auffassungen eben durch jede Objektinteraktion mit der Umwelt immer
dann vorher
aktiviert.
Dann parallel die Neuronen. Ist immer mit Nervenreaktionen verbunden, nicht?
Davon gehe ich aus.
Ist eine Gleichzeitigkeit.
Anfang des 20. Jahrhunderts hat eigentlich schon der amerikanische Philosoph John Dewey darauf aufmerksam gemacht, dass eben Wahrnehmung nicht damit beginnt, dass irgendwelche Informationen unsere Netzhaut erreichen, wenn wir jetzt mal vom Sehen ausgehen, sondern dass es vielmehr mit einer sensomotorischen Koordination beginnt. Was er damit meint ist, dass in gewissem Sinne, und ich zitiere hier, ist es die Bewegung, die primär ist und die Empfindung, die sekundär ist. Die Bewegungen des Körpers, Kopfes und der Augenmuskulatur bestimmen die Qualität dessen, was wir sehen. Mit anderen Worten, der eigentliche Anfang des Sehens ist der Akt des Hinschauens. Es ist das Schauen und nicht eine Lichtempfindung auf der Netzhaut. Ja, damit Sie überhaupt Informationen empfangen können, müssen Sie erstmal die Augen aufmachen. Da haben Sie sich schon mal bewegt. Ja? Dann haben Sie schon mal den Körper benutzt. Dann haben Sie vielleicht den Kopf gedreht, um dann in diese Richtung zu blicken. Dann haben Sie sogar noch vielleicht Ihre Aufmerksamkeit geschärft. Und dann bekommen Sie quasi irgendeinen Input. Und wenn Sie sich wegziehen oder die Augen schließen, dann verschwindet Ihr Wahrnehmungsinput. Also insofern hängt Wahrnehmung immer davon ab, was Sie tun. Und eine Trivialität ist natürlich, dass Sie ein Objekt niemals vollständig in den Blick nehmen können. Sie sehen immer irgendein Profil. Ja, ich sehe Sie jetzt alle von vorne, Sie sehen mich auch alle von vorne, jetzt sehen Sie mich alle von hinten. Jetzt müssten Sie quasi, ja, und das wissen Sie implizit, was Sie zu tun haben, wenn Sie mich jetzt von vorne sehen wollen, müssen Sie alle hier vorne rumlaufen und müssen sich hier hinbewegen. Ja. Ich kann mich aber auch umdrehen, das ist bequemer für Sie. Insofern, wenn ich meinen Wahrnehmungsinhalt verändern will, muss ich irgendwelche Handlungen ausführen. Ich muss meinen Kopf drehen, meine Augen drehen, meinen Körper drehen, irgendwelche Handlungen ausführen. Insofern ist Wahrnehmen immer auch Handeln und involviert den ganzen Körper. Ja, das mögen viele trivial finden, aber wenn Sie sich mal überlegen, dass Kasparov gegen den Schachcomputer verloren hat, ist ja eine bahnbrechende Leistung für die Informatiker, die den Schachcomputer programmiert haben, aber der Schachcomputer könnte keinen einzigen Zug machen. Ja? Der könnte keinen einzigen Zug auf dem Schachfeld machen. Ja? Er hat eben nicht die Extremitäten, um das auszuführen. Ja? Also insofern, für viele kognitive Akte ist eigentlich entscheidend, dass man auch einen Körper hat, der das ausführen kann. Nun, wenn Sie dann quasi, das gilt auch für große Objekte, ja? Wenn Sie jetzt den Apfel, den könnten Sie in die Hand nehmen und können ihn drehen, können ihn von hinten beschauen. Sie können auch durch die Landschaft ziehen und können dann auch Sachen von hinten betrachten und dann werden Sie teilweise überrascht, was Sie da zu sehen haben. Ja. Und wie die Spiegelneuronen auch zeigen, ist Wahrnehmen immer auch mit Handlungsmöglichkeiten verknüpft. Ja. Sie nehmen, das hat der Psychologe James Gibson schon Anfang der 70er betont, Sie nehmen die Umwelt nicht neutral wahr. Ja? Alles ist in irgendeiner Form für Sie zu- oder abträglich. Ja? Insofern Emotionen auch sehr wichtig. Alles ist für Sie irgendwie positiv oder negativ in der Umgebung. Manchmal teilweise einfach in einem bescheidenen Maße oder in einem ungefährlichen Maße. Irgendwie aufgeladen. Also er nannte das Affordanzen. Das heißt, die Umgebung erlaubt Ihnen verschiedene Handlungsmöglichkeiten. Stühle laden zum Sitzen ein. Das haben Sie alle auch begriffen heute Abend. Ja, Sie können sich einfach hinsetzen. Sie können einen Stuhl nicht als nicht sitzbar wahrnehmen in der Regel. Ja, sonst ist es irgendwie, sonst geht was schief. Hier in diesem Bild ist es so, dass der Stein natürlich der Maus als Versteck vor der Katze dient. Sie kann aber auch einfach draufklettern. Ja, für den Menschen dient er als Werkzeug meinetwegen oder wenn er nicht aufpasst, kann er sich den Fuß stoßen. Also es gibt Handlungsmöglichkeiten und andere Handlungen werden verhindert. Und insofern, bezogen auf bestimmte Lebewesen, ist die Umgebung immer ganz verschieden und bietet unterschiedliche Möglichkeiten an. Und das wird eigentlich laut Gibson immer mit wahrgenommen. Wir nehmen die Umgebung eigentlich immer so wahr. Und insofern ergibt sich eine ganz interessante Dynamik zwischen Wahrnehmung, Handlung und der Aktivität, meinetwegen des Gehirns, das quasi all das irgendwie verarbeiten muss. Ja, und um das jetzt nochmal zusammenzufassen, möchte ich kurz nochmal diese traditionelle Auffassung von Kognition und diese etwas neuere Auffassung kontrastieren. Nach der traditionellen Auffassung besteht Kognition eben in formalen Berechnungen an abstrakten Symbolen im Gehirn. Und das Gehirn soll man sich als Computer vorstellen. Das Paradebeispiel quasi für Kognition ist logisches Problemlösen. Ja? Sie sind mit Problemen konfrontiert und müssen da eine logische Lösung finden. Insofern immer der philosophische Denker, die Denkerpose da als Paradigma. Nach der neueren Auffassung, wenn man jetzt quasi mal den Körper und die Rolle der Umgebung mit einbezieht, dann ist Kognition eine ganze Palette von körperlichen Aktivitäten des ganzen Lebewesens, ja, die im Kontext der Umgebung und der dynamischen Wechselwirkung zwischen Gehirn, Körper und Welt betrachtet und erklärt werden muss. Man kann also nicht sich einfach nur auf die meinetwegen logischen Eigenschaften des Gehirns, verstanden als Computer, beschränken. Da hat man nur einen ganz kleinen Ausschnitt von Kognition in den Blick genommen. Ja. Jetzt in Zeiten der Olympischen Spiele kann man es auch anhand von zwei Sportarten plastisch machen. Die alte traditionelle Auffassung sieht Kognition eher als Schachspiel, während die neuere Auffassung das eher mit Tennis vergleicht. Ja. Wenn Sie so wollen, wo Sie sehen, dass quasi der gesamte Körper involviert ist, der quasi in der Dynamik und in der Aktion mit der Außenwelt erfolgreich navigieren und interagieren muss. Und so kommen wir zum letzten Teil, zur Rolle der sozialen Kognition und zur Rolle der Spiegelneuronen für die Empathie. Also wir haben jetzt schon gesehen, dass die Spiegelneuronen quasi ein ganzes gravierendes Umdenken in der Philosophie der Kognition veranlasst haben. Da waren sie nicht allein, da gab es andere Entdeckungen auch aus der Robotik und anderen Disziplinen, die das quasi mit motiviert haben. Aber so, darin besteht schon mal eine wesentliche Konsequenz sozusagen. Nun hatte ich Ihnen den James-Bond-Film gezeigt, weil natürlich das das Paradebeispiel ist in der Diskussion, dass wir quasi mit Hilfe der Spiegelneuronen andere verstehen, in die Gefühlswelt anderer eintauchen können, uns in die anderen hineinversetzen können, und so weiter. Aber wenn man es recht bedenkt, hat der Umstand, dass wir einander verstehen und dass wir uns einander erfolgreich quasi interagieren können, auch etwas Magisches. Ja? Wir können ja nicht in die Köpfe der anderen gucken. Ja? Wie machen wir das eigentlich? Ja? Was geht da eigentlich vor sich? Wie soll man das am besten beschreiben? Wenn wir quasi erfolgreich vorhersagen, was jemand gleich tun wird oder erfolgreich schlussfolgern, was er gerade gefühlt hat oder beabsichtigt hat und so weiter. Lassen Sie mich dazu, um diese philosophische Diskussion einzuleiten und Ihnen ein paar Theorien vorzustellen, kurz eine Stelle aus Harry Potter und der Orden des Phönix zitieren, das Sie da bestimmt alle gelesen haben als fleißige Bestsellerleser. Ich habe es nicht gelesen, aber ich wurde darauf gestoßen sozusagen und finde die Stelle ganz interessant, weil sie ein bisschen Einblick gibt in die Denkwelt der Philosophen, die auch da, sich mit sozialer Kognition beschäftigen. Also Harry Potter ist ein junger Sprössling, der eine Magierschule besucht in der fiktiven Welt, und der wird von seinem Lehrer, Professor Snape, das ist der rechte Herr da unten, quasi unterrichtet, eine neue Fähigkeit zu erlernen, um sich gegen seinen Widersacher, den finsteren Lord Voldemort, der da links ohne Nase, zu schützen. Ja? Und da kommt es zu folgendem Dialog. Der Schulleiter schickt mich, Potter, um Ihnen seinen Wunsch mitzuteilen, dass Sie nach den Ferien Okklumentik lernen. Was soll ich lernen? Fragte Harry verdutzt. Okklumentik, Potter, die magische Verteidigung des Geistes gegen das Eindringen von außen. Ein unbekannter Zweig der Magie, aber ein höchst nützlicher. Harrys Herz begann rasend schnell zu pochen. Und warum meint Professor Dumbledore, dass ich das nötig habe? Fragte Harry. Er sah Snape direkt in die Augen und fragte sich, ob er antworten würde. Snape erwiderte seinen Blick einen Moment lang, dann sagte er verächtlich, gewiss haben selbst Sie das inzwischen herausgefunden, Potter. Der dunkle Lord ist hervorragend in Legilimentik. Was ist das, Sir? Das ist die Fähigkeit, Gefühle und Erinnerungen aus dem Kopf einer anderen Person herauszuziehen. Er kann Gedanken lesen? Fragte Harry rasch und sah seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Ihnen mangelt es an Feingefühl, Potter, sagte Snape, und seine schwarzen Augen glitzerten. Nur Muggel reden von Gedankenlesen. Also es sind nicht Magier. Ja? Wir sind alle Muggel. Der Kopf ist kein Buch, das man willentlich aufschlagen und nach Belieben studieren kann. Gedanken sind nicht innen in den Schädel eingraviert, auf das sie von einem Eindringling gelesen werden könnten. Der Geist ist ein komplexes und vielschichtiges Etwas, Potter. Zumindest gilt das für die meisten. Ich hoffe doch, dass wir alle zu denen gehören. Aber da sehen Sie natürlich diese zwei tollen Fähigkeiten, die Okklumentik und die Legilimentik. Und vor diesem Hintergrund, also so ein bisschen ähnlich, kommt einem die Debatte rückwirkend vor, die in den 80er, 90er Jahren geführt wurde zur sozialen Kognition. Da gab es nämlich zum einen die Theorie, nach der wir einander verstehen, quasi indem wir uns wie ein Wissenschaftler dem anderen nähern. Ja, wir sind quasi, wir haben keine Möglichkeit, in den Kopf der anderen zu schauen. Ich kann nicht ihre Gefühle oder Gedanken sehen oder Absichten wahrnehmen. Ja, ich habe keinen direkten Zugang zu ihrem Geist und wir müssen daher eine Theorie entwickeln, wie ein Wissenschaftler eine Theorie entwickeln und müssen daher mit bestimmten theoretischen Entitäten hantieren, nämlich Wünschen, Absichten, Gefühlen und müssen die anderen zuschreiben und dann eben anhand dieser Entitäten, die quasi analog zu Quarks und Strings und so weiter sind, müssen wir uns versuchen, das Verhalten anderer verständlich zu machen. Ja? Und Sie haben das vielleicht schon mal gehört, dass Autisten oft nachgesagt wird, dass sie einfach in sozialer Kognition beeinträchtigt sind. Und die Erklärung dafür ist eben, ja, die verfügen eben nicht über diese Theorie. Ja, die entwickeln keine Theorie des Geistes sozusagen. Das ist eine lang dominierende Theorie gewesen, vor dem Hintergrund dieses traditionellen Kognitionsbegriffs. Und wir entwickeln diese Theorie schon als Kinder und verfeinern die dann quasi im Laufe der Zeit und werden immer besser im Gedanken lesen sozusagen. Aber wir müssen eben quasi hinter das bedeutungslose Verhalten blicken. Wir müssen dahinter blicken. Also wir sind mit Verhaltensdaten konfrontiert, die quasi ohne Bedeutung sind und müssen dann dahinter irgendwo im Kopf was vermuten sozusagen. Ja. Das ist die Idee oder offenbar die Prämisse. Ja, viel zu kompliziert haben dann Leute gesagt. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da quasi, es fühlt sich ja auch nicht so an, als ob wir eine Theorie benutzen. Ja. Wir kennen zwar Faustregeln nach dem Motto, Personen in der und der Situation machen in der Regel das und das, aber das sind ja jetzt nicht Regeln, die sich dann zu einer richtigen Theorie zusammen formulieren lassen. Naja, wir können das doch viel leichter haben dann Vertreter der sogenannten Simulationstheorie gesagt, indem wir einfach von uns selber auf andere schließen. Ja? Wir können uns doch, wir wissen doch selber, was wir tun würden, wenn wir in der Situation wären. Wir können uns doch in die Schuhe des anderen versetzen und dann so tun, als ob wir der andere sind. Wir können dann so quasi als ob Überzeugungen, als ob Wünsche und als ob Gefühle und so weiter in uns hervorrufen und dann überlegen, ja, zu welcher Entscheidung würde ich kommen und das projiziere ich dann in den anderen einfach hinein. Statt dann bestimmte Handlungen auszuführen, projiziere ich das einfach in den anderen und habe ihn dann verstanden sozusagen, von meiner Warte aus. Ja. Das ist doch eigentlich eine viel leichtere Erklärung dafür, wie wir andere verstehen. Und naja, sehr schnell nach der Entdeckung der Spiegelneuronen haben natürlich die Forscher selber aus Parma und andere, die ihnen gefolgt sind, vorgeschlagen, naja, Spiegelneuronen sind genau der Mechanismus, der uns hilft, andere zu simulieren. Ja? Spiegelneuronen sind ein Simulationsmechanismus. Das sieht man doch daran, dass sie quasi feuern, wenn ich handle und wenn ich beobachte, wie der andere handelt. Dann verstehe ich doch die Handlung mit Hilfe meiner eigenen Gehirnwindung sozusagen, die dafür zuständig ist, dass ich selber diese Handlung ausführe. Naja, nun gibt es einige Probleme mit der Simulationstheorie. Aber die philosophischen Tiefen der Diskussion der letzten 30 Jahre müssen wir jetzt nicht erörtern. Ich möchte Ihnen gleich zwei Probleme nennen, die man damit haben kann. Das eine ist ein systematischer Einwand, das andere ein eher begrifflicher. Der systematische Einwand besagt, die Simulationstheorie behauptet, wir verstehen andere oder wir erklären uns das Verhalten anderer dadurch, dass wir quasi in uns als ob Überzeugungen, als ob Gefühle, als ob Absichten hervorrufen, die dann quasi in unseren Entscheidungsmechanismus stecken und dann gucken, was hinten rauskommt, welche Entscheidung würden wir jetzt treffen anhand dieser Zustände und das projizieren wir in den anderen hinein und dann sehen wir, was er entschieden hätte. Aber dazu muss ich quasi die Ausgangs- als Ob-Zustände ja so wählen, dass sie hinreichend denen ähneln, die der andere hat. Ja, ich muss ja quasi als Ob-Überzeugungen in mir hervorrufen, die denen wenigstens ähnlich sind, die der andere hat. Aber dazu muss ich natürlich wissen, was er überzeugt ist und was er fühlt und was er beabsichtigt. Insofern setzt die Theorie eigentlich voraus, was sie erklären möchte. Ja, ich muss ja schon vorher wissen, wie der andere tickt, um ihn dann zu simulieren. Insofern ist das Ganze eigentlich zirkulär, wie man in Kürze vielleicht zusammenfassen kann. Eine zirkuläre Theorie ist nicht wirklich gut. Der begriffliche Einwand geht vom Begriff der Simulation aus. Also wenn Sie das im Wörterbuch nachschlagen, werden Sie schnell finden, dass das eigentlich entweder was mit einem als ob zu tun hat, also mit einem quasi Schein, dass man so tut, als ob man etwas anderes ist, oder mit der bewussten Verwendung irgendeines A als Modell für B. Ja, Sie können meinetwegen einen Computer nehmen, um das Wetter zu simulieren. Sie können meinetwegen diesen Bildschirm da benutzen, um das Autofahren zu simulieren und so weiter, oder einen Flugsimulator sich vorstellen und so weiter. Aber in beiden Bedeutungen macht es eigentlich wenig Sinn, auf Spiegelneuronen diesen Begriff der Simulation anzuwenden. Ja? Die Spiegelneuronen werden automatisch aktiviert, das entscheiden sie nicht. Ja? Wenn sie die Handlung beobachten, dann feuern die los und dann unterliegt das nicht ihrer Kontrolle, so wie es der Kontrolle unterliegt, ob sie etwas ein A für ein B benutzen oder ob sie so tun, als ob. Ja? Und die Spiegelneuronen oder Neuronen generell feuern eigentlich auch nicht, oder macht es Sinn zu sagen, Neuronen feuern, als ob etwas der Fall ist? Die feuern oder die feuern nicht. Aber ich weiß nicht, ob es Sinn macht zu sagen, sie tun so, als ob. Ja? Das ist irgendwie eine sehr anthropomorphisierende Redeweise. Ja? Als ob die kleine Subjekte wären, die da irgendwas entscheiden. Also von begrifflicher Seite ist es sehr schwierig, ob diese Deutung der Spiegelneuronen zutrifft, obwohl sie die verbreitetste ist. Ja, also es ist in einem Gutachten zu einem Artikel, den ich letztens der A geschrieben hatte, da stand dann, ein Gutachter hat dann gesagt, das kann nicht richtig sein, was der Autor schreibt, weil wir wissen ja, dass die Neuronen simulieren. Das ist angesichts bestimmter Forschungsdiskussionen oft sehr schwierig zu sagen, dass wir irgendetwas wissen, wenn noch gar nichts ausdiskutiert ist, sozusagen. Aber insofern dominiert diese Auffassung. Beide diese Theorien, die Simulationstheorie, aber auch die Theorietheorie, machen gemeinsame Annahmen, die man auch gerne bestreiten kann. Zum einen ist es fraglich, ob soziale Kognition wirklich so eine isolierte, passive Angelegenheit ist, die lediglich auf die Beobachtung anderer Menschen beruht. Ja, es ist ja quasi davon ausgegangen, dass wir eigentlich nur mit Verhaltensdaten konfrontiert sind und wir beobachten andere und müssen dann irgendwelche Schlüsse ziehen oder müssen sie simulieren. Ja. Und die Frage ist auch, ob wir wirklich überhaupt keinen direkten Zugang zu der geistigen Befindlichkeit anderer haben. Das setzt nämlich voraus, dass quasi Gedanken irgendwie da hinter dem im Kopf festgeschrieben sind und wir da leider nicht hingucken können. Ja. Naja, wir hatten ja gesehen, dass quasi die Expertise für eine bestimmte Tätigkeit eine Rolle spielt. Ne? Also wie das genau bei den Gefühlen ist, das weiß man, glaube ich, noch nicht so genau. Ob man quasi Gefühle nur erkennen kann, wenn man sie selber haben kann. Könnten Sie quasi Eifersucht erkennen, wenn Sie nie eifersüchtig, wenn Sie nicht wissen, wie das geht? Eifersüchtig sein? Oder, also das. Ne? Bei Handlungen ist es ziemlich klar. Mit den gesamten Erfahrungsschatz, den kann man natürlich nie ausschalten und ausschließen. Der spielt immer mit. Ja, Sie haben natürlich, das Gehirn ist ständig in Veränderung dadurch, dass Sie bestimmte Dinge tun. Ja, selbst wenn Sie Fahrradfahren lernen oder Kinder wickeln oder so, dann lernen Sie etwas, dann hat sich das irgendwas verändert im Gehirn. Ja. Also zumindest diese Prämissen kann man mit guten Gründen zurückweisen. Warum? Naja, weil soziale Kognition eigentlich in der Regel interaktiv abläuft. Ich bin nicht einfach der passive Beobachter, der immer nur mit Verhaltensdaten konfrontiert ist, sondern in der Regel kommt da auch was zurück. Ja, ich habe dann auf Ihrer Seite meinetwegen Gestik, Mimik, Körpersprache, die mir viele Signale darüber geben, was die vielleicht gerade im Schilde führen oder denken. Wenn sie jetzt alle so sitzen und ziehen die Augenbrauen hoch, dann muss ich vielleicht mal überlegen, was ich gerade gesagt habe. Ja, vielleicht korrigiere ich mich dann besser. Insofern hat das auf meine Verhaltensweisen wieder eine Rückwirkung und so geht das eigentlich immer hin und her. Und dieser Aspekt der Interaktion ist bisher viel zu wenig berücksichtigt worden. Ja. Zum Teil auch, weil es natürlich methodisch viel zu schwierig ist, zwei Menschen in der Interaktion kontrolliert zu untersuchen, ne, in Bezug auf das, was sich da im Gehirn tut. Aber wenn wir quasi interagieren direkt und Sie antworten oder reagieren auf meine Hinweise und ich reagiere auf Ihre Hinweise, dann hat man eigentlich Zugang zu Informationen, die darüber hinausgehen, die man, als ob man quasi einander nur beobachtet, sozusagen. Ja. Insofern, diese Reziprozität der Interaktion muss berücksichtigt werden. Dann kommt dazu, dass man natürlich, wenn man den ganzen Körper, wie eben schon betont, mit einbezieht, dann ist es natürlich ganz eindeutig so, dass Gefühle und Absichten und vielleicht andere geistige Einstellungen in der Gestik und Mimik und Körperhaltung zum Ausdruck kommen und dadurch auch teilweise direkt zugänglich sind. Ja? Sie sehen hier an den Bildchen, dass die Körpersprache sehr viel darüber verrät, was in dem Kopf des anderen vorgeht, auch wenn jetzt George Bush vielleicht ein schlechtes Beispiel ist. Aber das verrät uns natürlich in der Regel eigentlich eine ganze Menge darüber, was beabsichtigt oder gefühlt wird. Und angesichts dieser anderen Auffassung von Kognition, die ich eben vorgestellt habe, sollte man eben auch soziale Kognition, das Verstehen der anderen, als eine verkörperte Aktivität begreifen, die aus der komplexen Dynamik zwischen zwei Gehirnen, zwei Körpern oder mehreren und dem Kontext der Umgebung resultiert. Ja. Wenn Sie sich diesen Gesichtsausdruck angucken, ist das schmerzverzerrt? Ja. Drückt das den Emotionen des Schmerzes aus? Vielleicht doch eher Zufriedenheit, ja, wenn Sie den Kontext betrachten. Insofern nicht immer ganz eindeutig, was passiert, wenn man quasi die ganzen Informationen, die man so mitgeliefert bekommt, ausblendet. Ja. Das sieht man natürlich auch an diesen Analysen quasi, dass man quasi für die verschiedenen Emotionen, die verschiedenen Gesichtsausdrücke hat, die quasi ganz charakteristisch sind, was die Augenstellung, die Mundstellung und so weiter betrifft, für Freude, Trauer, Angst und Ekel. Ja, und Sean Gallagher, der quasi eben auf dem Dia war und die Simulationstheorie kritisiert hat, der hat als Gegenentwurf eine ganz simple Theorie vorgeschlagen. Naja, in vielen Fällen, und das zeigt doch gerade Gefühle und Absichten, können wir doch einfach sehen, was der andere fühlt oder beabsichtigt. Ja, in vielen Fällen ist es doch klar, wenn der mich so anguckt, ja, der hat Angst. Da brauche ich doch nicht mehr groß zu schlussfolgern, ich brauche ihn doch nicht zu simulieren, ich muss doch nur hingucken. Ja, und ich muss doch keine großen kognitiven Prozesse quasi ablaufen lassen. Und er beruft sich da auf Max Scheler, ein Phänomenologe, Anfang des 20. Jahrhunderts, der eben genau diese Theorie auch vertreten hat, eine Theorie, die man quasi als direkte soziale Wahrnehmung begreifen kann. Ja? Der schreibt, sicher ist es wohl, dass wir im Lächeln die Freude, in den Tränen das Leid und den Schmerz des anderen, in seinem Erröten seine Scham, in seinen bittenden Händen seine Bitten, in dem zärtlichen Blick seiner Augen seine Liebe, in seinem Zähneknirschen seine Wut, in seiner drohenden Faust sein Drohen, in seinen Wortlauten die Bedeutung dessen, was er meint und so weiter, direkt zu haben vermeinen. Wer mir sagt, das sei aber keine Wahrnehmung, da es keine sein könne, den bitte ich, sich von fragwürdigen Theorien doch zum phänomenologischen Tatbestand zurückzulenken, sozusagen. Ist jetzt die Frage, wie man das dann genau wieder ausbuchstabiert in der Philosophie. Wahrnehmung kann vieles sein. Man muss zwei Thesen unterscheiden, die Gallagher beide vertritt, ja, anhand dieser Theorie von Max Scheler. Die erste These besagt, naja, geistige Befindlichkeiten wie Gefühle und Absichten können zum Inhalt der Wahrnehmung werden. Ich kann es teilweise wahrnehmen, was jemand empfindet. Und die zweite Teilthese wäre, dass Wahrnehmung einfach direkt erfolgt. Wir können ganz naiv davon ausgehen, dass wir die Welt so wahrnehmen, wie sie wirklich ist. Wir haben Zugang zu ihr. Da gibt es quasi keinen Vorhang dazwischen. Da gibt es keine geistigen Repräsentationen, die uns da erst noch zwischen uns und der Welt vermitteln. Wir sind ganz naiv, einfach direkt auf die Welt bezogen, können sie so wahrnehmen, wie sie ist. Ob das der Fall ist, ist dann schon schwieriger. Wahrnehmung ist wahrscheinlich ein bisschen komplizierter. Das würde aber nicht dazu, wenn man die zweite These ablehnen würde, nicht die erste falsch machen. Man könnte also quasi weiterhin davon ausgehen, dass wir viele geistige Befindlichkeiten einfach wahrnehmen können, wenn auch nicht direkt, aber sie werden Inhalt der Wahrnehmung und müssen dann nicht erst noch geschlussfolgert werden anhand von bedeutungslosen Verhaltensweisen. Das liegt eben daran, dass man eben Geist und Körper nicht so einfach trennen kann. Ja. Naja, wie das so in der Philosophie ist, Vorhang zu und alle Fragen offen. Ich komme zum Ende. Und möchte einfach noch ein paar Thesen kurz in den Raum werfen, die Sie mit nach Hause nehmen können, oder die wir auch vielleicht noch diskutieren können. Ich glaube, keine Studie hat bisher gezeigt, dass Spiegelneuronen konstitutiv für soziale Kognition sind. Es ist nicht belegt, dass Spiegelneuronen genau der Mechanismus sind, der quasi das Verstehen anderer ist, ja, dass man das quasi einfach gleichsetzen kann. Es ist quasi gleichsam auch nicht so, dass Spiegelneuronen notwendig seien für soziale Kognition. Also ich wollte, indem ich die Theorie so dargestellt habe, wie ich sie dargestellt habe, wollte ich nicht sagen, dass das vollkommener Humbug ist. Ich wollte nur deutlich machen, dass das nur ein Ausschnitt ist. Wir können sehr wohl einfach anhand von Verhaltensweisen oft schlussfolgern, was andere denken und fühlen. Und in vielen Fällen sind wir vielleicht darauf auch angewiesen. Wenn ich quasi mit einem völligen schizophrenen Menschen konfrontiert bin, dessen Verhalten ich quasi nicht mir erklären kann, muss ich Überlegungen anstellen, was läuft bei dem falsch, woran kann es denn liegen und so weiter. Und dann habe ich natürlich bestimmte Theorien darüber, was in dem vorgehen könnte. Das Zweite ist, dass es quasi zu den Spiegelneuronen, und das kompliziert die ganze Sache in der Neurowissenschaft, dass es zu dem Spiegelneuronennetzwerk noch ein zweites neuronales Netzwerk gibt, das man entdeckt hat, das auch für soziale Kognition verantwortlich sein soll, das man sozusagen als Gedankenlesesystem bezeichnet hat. Und wie man hier sehen kann, das ist das Spiegelneuronensystem und das ist quasi lokal vollkommen davon verschieden. Wieso das Gehirn jetzt zwei Areale oder zwei Systeme für die gleiche Aufgabe haben sollte, ist nicht ganz klar. Insofern sind da viele weitere Forschungen nötig, was diese beiden Systeme eigentlich wirklich leisten. Das hier wird insbesondere aktiviert, wenn wir quasi mit Aufgaben konfrontiert werden in Experimenten, wo sie explizit darüber nachdenken sollen, was jemand anderes quasi im Schilde führt anhand einer Geschichte oder so, wo sie quasi nichts zu beobachten haben, wo sie nichts spiegeln können, wo sie nichts simulieren können. Ne? Aber das ist natürlich dann Konkurrenz für die Spiegelneuronen und insofern sind sie nicht notwendig dafür, andere zu verstehen. Sie sind auch nicht hinreichend für soziale Kognition, denn zum Beispiel kann man Affen Videos zeigen, wo Handlungen, meinetwegen ein bestimmtes Verhalten gezeigt wird auf dem Monitor und die Spiegelneuronen dann nicht feuern, obwohl man weiß, dass Affen eigentlich in der Regel dazu in der Lage sind, auf Monitoren gezeigtes Verhalten zu verstehen. Also das ist nicht ganz klar, warum die dann nicht feuern, nur weil es quasi auf dem Bildschirm gezeigt wird. Aber es gibt eben diese Fälle, wo man weiß, der Affe versteht, was sich da abspielt, aber die Spiegelneuronen feuern nicht. Ja. Also ist eigentlich die konservativste Einordnung dieser Entdeckung der Spiegelneuronen, dass die, mit anderen Gehirnarealen und Prozessen zusammen einen wichtigen kausalen Beitrag leisten zum Verstehen der Handlungen und Gefühle anderer. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und da müssen wir einfach weiter forschen. Ich möchte Sie am Schluss noch darauf aufmerksam machen, auf eine Veranstaltung, die ich Ihnen ans Herz lege, weil ich sie selber organisiere. Und zwar am 10. März kommt ein ganz berühmter Philosoph an die Uni, Professor Daniel Dennett aus Boston. Und der hält einen öffentlichen Abendvortrag in dem Hörsaal HGA 20. Ab 17 Uhr geht's los. Ich lade Sie herzlich dazu ein. Da geht es um kulturelle Evolution als Brücke zwischen absolutem Unwissen und intelligentem Design sozusagen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus